der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, in unserer heutigen Ausgabe Peter Rosei begrüßen zu dürfen. Peter Rosei studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Von 1969 bis 1971 war er Sekretär des Wiener Malers Ernst Fuchs. Er veröffentlicht seit Anfang der 70er Jahre ein umfangreiches literarisches Werk, Romane, Erzählungen, Hörspiele, Essays und Gedichte. Peter Rosei erhielt zahlreiche Preise, darunter den Franz Kafka-Preis 1993, den Großen Preis der Stadt Wien 1996, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 2007, das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2016. Er lebt als freier Schriftsteller in Wien und auf Reisen. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Peter Rosei. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Hallo, hallo.
Ich beginne einfach mal mit Ihrem Werdegang. Sie haben ja Jus studiert und sind dann Autor geworden. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Was hat Sie bewogen, diesen Weg einzuschlagen?
Ja, so mit der Schreiberei hat eigentlich schon in der Pubertät irgendwie angefangen. Und die Juristerei, naja, man hat mir angeboten, ich hätte können, also auf der Uni Assistent werden oder so weiter. Aber man muss sich vorstellen, dass damals das universitäre Leben entweder in der Hand von vielen Altnazis oder ganz konservativen Leuten war, also und weit weg von der Moderne eigentlich. Sodass ich dann beim Gerichtsjahr mich zwar im Justizpalast vorstellen gegangen bin, aber dann hinten auf die Lastenstraße hinausgegangen bin und damit war meine juristische Karriere eigentlich zu Ende. Naja, und dann Bundesheer halt und dann habe ich ja 3 Jahre, war ja Sekretär vom Ernst Fuchs, von dem Maler, der damals also Avantgarde war, nicht? Also was dann später aus ihm wurde, ist ja eher traurig für mich, ja. Aber das waren so Lehrjahre, menschliche Lehrjahre, also, wo man mit Leuten zusammengekommen ist, wo, ja, es war ein eigenes Biotop quasi dort. Mhm. Das war interessant. Außerdem habe ich sehr viel Geld verdient, ja. Ja.
Ich habe ein bisschen darüber auch gelesen, Das wunderbare Leben, Wahrheit und Dichtung, ist, glaube ich, 2023 erschienen. Da kommen viele dieser Dinge auch vor und da erklären sie auch einiges. Sehr interessant und sehr schön. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, wie war es dann, wie hat diese literarische Karriere begonnen? Oder wo, ab welchem Zeitpunkt konnten Sie sagen, okay, jetzt mache ich Literatur, das ist es, was ich will, das ist es, was ich kann und das ist es, was ich mir auch vorstellen kann?
Wir wollen. Schon der Fuchs, wie ich den Fuchs kennengelernt habe, war ich schon Schriftsteller quasi und er war wahnsinnig gütig, also mir angeschaut und gesagt, es wird schon werden. Und ich habe damals immer schon geschrieben und so weiter, habe aber vom literarischen Betrieb überhaupt keine Ahnung gehabt, nicht? Und habe meine Manuskripte an den Propyläen Verlag ausgerechnet nach Berlin geschickt und komischerweise oder lustigerweise ist die Lektorin, die dort gearbeitet hat, zum Residenzverlag übersiedelt. Mhm. Und die hat mich dann zur Residenz gebracht und Residenz war damals der aufsteigende Literaturverlag. Also ich bin eigentlich durch glückliche Umstände dort gelandet, wo ich eigentlich hingepasst habe. Mhm. Ja, und
haben Sie auch Bedenken gehabt, Ängste?
Überhaupt
nicht. Dass es schwierig werden könnte?
Nein.
In ökonomischer Hinsicht etc.?
Nein, man kann das auch mit der heutigen Situation insofern nicht vergleichen, weil damals unheimlich viele junge Leute einfach Theater gespielt haben, gemalt haben. Es war Vollbeschäftigung. Mhm. Man konnte, wenn man Geld gebraucht hat, sofort irgendwo einen Job finden und nach 3 Monaten haben wir wieder aufgehört, wenn man ein bisschen Geld gehabt hat. Also, und dadurch, dass ich im damals sehr wohlhabend war, habe ich eine große Wohnung gehabt, wo immer irgendwelche Leute gewohnt haben, die irgendwas Künstlerisches, das kann man sich heute nicht vorstellen. Mhm. Heute ist ein Konkurrenzdruck auf den jungen Künstlern drauf, die müssen Erfolg haben und die wollen auch Erfolg haben. Das war damals, also die älteren Schriftsteller wie der H.C. oder weiter oder Okopenko oder so, die haben ja sowieso für eigentlich ohne Veröffentlichungsmöglichkeit geschrieben und trotzdem geschrieben. Ne? Mhm. Und in meiner Zeit war es dann schon besser, man hat schon beim Rundfunk veröffentlichen können, also Hörspiele und so. Und nee, aber also irgendeine Existenzangst habe ich überhaupt nie gehabt und das, Gott sei Dank hat mich das bis heute verschont. Also das ist irgendwie, kann man,
ja,
wenn man gesund ist, bitte, das muss ich dazu sagen.
Ja.
Ein kranker Künstler ist ein furchtbarer Fall, ja, also das ist schlimm. Ja. Mhm. Aber wenn man, mein Gott, da wird man immer irgendwie...
Irgendwie geht es immer.
Ja, also vor allem, also das ist die Lebenseinstellung gewesen. Das war keine Konkurrenzwirtschaft und kein so ein großer Marktdruck. Ne? Mhm. Also der Verleger Schaffler war zum Beispiel zufrieden, wenn er 300-400 Exemplare verkauft hat, war schon, hat er schon gesagt, das ist aber toll gelaufen. Heute wirst du mit 300 Exemplare rausgeschmissen, weil du einfach kein Shootingstar bist und nichts bringst. Ne? Ja. Das ist ein völlig anderer... Und deshalb ist die Psychologie dieser Leute, die jetzt in dem Markt sind, völlig anders geworden. Also ich bin in der Hinsicht, komme ich aus einer völlig anderen Ära und ich bin ja auch einer der letzten Überlebenden von dieser Ära. Ne? Mhm. Also viele gibt es nicht mehr.
Da habe ich eh noch einige Fragen auch in weiterer Folge jetzt. Also ich glaube, das sind jetzt 2-3 Fragen parallel, die ich Ihnen stellen möchte. Sie sind eben seit Jahrzehnten in der Literatur tätig. Haben in der Zeit sehr viele Autorinnen und Autoren kennengelernt, waren befreundet, haben den Literaturbetrieb kennengelernt. Was würden Sie sagen aus heutiger Sicht, was hat sich verändert in Bezug auf die Literatur als solche? Die zweite Frage dann auch in Bezug auf den Literaturbetrieb, wie er in den 70er Jahren war, in den 60ern, in den 80ern, zu heute. Vor allem auch, interessiert mich auch sehr, gesellschaftspolitisch. Was für einen Status hat die Literatur vor 30, 40 Jahren gehabt? Welchen Status hat sie Ihrer Meinung nach heute? Was kann man daraus für Schlüsse ziehen?
Das muss ein bisschen auseinanderteilen. Ja. Also, wie ich angefangen habe, und das ist bis heute mein... Ich bin ja deshalb zur Literatur gekommen, weil ich machen wollte, was ich für wichtig halte. Ich bin niemand verantwortlich, nur mir selber und meinem Gewissen. Ja? Mhm. Das ist mein... sonst hätte ich genauso gut können Jurist sein oder also das war, dazu kommt das Zweite, Langeweile ist ein schlimmer Feind der Menschheit für mich. Ja? Und in der Kunst wird man nie langweilig, wenn man einfach unterwegs ist. Ja? Da hat man immer irgendwas zu erforschen, zu erkennen, dazu zu lernen, also lebenslanges Lernen ist dort wichtig. Ja, das ist das eine. Und gesellschaftspolitisch war es damals so, dass damals ja die 68er Zeit war und ich bin damals eigentlich ziemlich angefeindet worden oder auch beschimpft, weil meine Literatur ursprünglich nicht politisch, also im engeren Sinn war. Nicht? Also Arbeiterklasse vergessen und solche Sprüche oder was weiß ich, Bourgeoisie Sau oder was. Das war ja damals so der Umgangston eigentlich. Ne? Ja, und mit dem Fall der Sowjetunion ist ja dann der Kapitalismus eigentlich zur einzigen Gesellschaftsform aufgestiegen und hat heute mittlerweile Züge angenommen, wie wenn das naturhaft wäre, wie wenn es eigentlich so sein müsste. Mhm. Was man natürlich irgendwie sich sehr erheitert, ja?
Ja.
Und mich auch dazu bringt. Also ich habe relativ viele Zeitungsartikel jetzt geschrieben in den letzten Jahren, eigentlich so seit 10 Jahren eigentlich. Mhm. Und zwar immer dort, wo ich das Gefühl habe, da könnte man etwas erhellen oder durchdenken, klarer machen. Ja? Zum Teil auch zu Dingen, die mich einfach gestört haben. Ja? Mhm. Also jetzt zum Ukraine-Krieg habe ich zum Beispiel mehrere Artikel geschrieben, in Ablehnung dieser moralistischen Baerbock-Linie, nicht? Also Putin ist natürlich der Aggressor und die Ukraine ist überfallen worden, das steht ja außer Programm. Aber ein Krieg ohne klare Kriegsziele zu führen, führt nur zu riesigen Menschenopfern und so weiter und gewonnen wird dieser Krieg nicht. Ja. Mhm. Naja, und so weiter. Und dann, oder jetzt zu KI und diesen Themen wie durch die riesige Rechenleistung dieser Computer quasi unheimlich viel vorausgesagt werden kann. Ja, nicht? Also Komplexitätsforschung, das interessiert mich jetzt da. Mhm. Weil das auch einen Einfluss haben wird auf die Kunst natürlich. Also eben, schreiben wir einen Roman à la Peter Rose, nehmen wir alle Texte und drücken aufs Knopf und dann schreibt er irgendwas runter natürlich. Wie das Denken im Vergleich zur Maschine ausschaut, ist ja wieder was anderes. Mhm. Ne? Das ist auch so ein Thema, interessantes Thema.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Ja. Aber ich muss auch sagen, da gibt es auch viele Dinge, also dass man dann einen Peter Rose-Roman bekommt oder so, das ist noch in sehr, sehr weiter Ferne. Und selbst wenn es mal so ist, weiß ich auch nicht. Ich sehe jetzt ein bisschen, ich sehe schon auch spannend, wie diese KI sich entwickelt, was man da machen kann. Aber es ist im Endeffekt ein ganz mächtiges Tool, das man auch natürlich zu sehr viel vorteilhaften Dingen nutzen kann. Mhm. So ein bisschen so, wenn man sich überlegt, wir leben ja alle eigentlich in einer Zeit, in der wir unglaubliche Umwälzungen erlebt haben. Allein die digitale Umwälzung, wenn Sie sich erinnern, und Sie erinnern sich ganz sicher, was es bedeutet hat, von der Maschine, von der Schreibmaschine, von der mechanischen, vielleicht zur elektrischen, elektronischen, und dann noch einmal der Sprung zum Word-Prozessor und die Tatsache, dass plötzlich Copy und Paste und sowas alltäglich war. Also diese Gespräche hat man in irgendeiner Form immer schon geführt. Ja. Heute müssen wir uns ganz, ganz stark natürlich fragen, was bedeutet das jetzt, wenn man so eine mächtige KI hat, ja, die so viele Möglichkeiten bietet.
Ich bin ja der Überzeugung, dass erstens mal der Weg zurück, der ist immer der falsche Weg, der geht gar nicht. Ja, also Maschinenstürmerei liegt mir fern. Aber das Hauptproblem für mich liegt eher nicht in der KI selber, sondern in dem, die Fachleute sagen mal, dass die Rechenleistung alle 1,5 Jahre sich verdoppelt. Ja? Das sind dann riesige Computer, die kosten Milliarden. Ja? Und wem gehören diese Computer? Und die Forschung, ja, die muss dorthin gehen, wo das Geld ist. Ja? Und die Staaten selber haben das Geld nicht. Das heißt, es gibt mächtige Oligopole meistens, also wie Amazon oder... Die können diese Maschinen finanzieren und können dadurch den Weg der Forschung beeinflussen, und zwar entscheidend. Ja. Und
das sieht man ja eh auch heute. Und andererseits gibt es dann immer Überraschungen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie gehört, wenn es jetzt um KI geht, da gibt es ja nur die 2-3 großen Firmen und eine, die wirklich richtig groß ist. Und dann kommt aber plötzlich eine chinesische Firma und bringt, oder eine chinesische Organisation, wie auch immer das jetzt ausschaut, aber bringt dann plötzlich auch was raus, wo man jetzt nicht weiß, was steckt dahinter oder nicht, aber offenbar geht es dann auch um einiges billiger, ja, was da abgegraben wurde, was es für Ideen gibt.
Ja, billiger, das ist ein Marktkrieg dann. Ja. Also ich meine, die wollen die natürlich nicht auf ihrem Markt sehen und werden die natürlich als Spionage und so weiter verdächtigen und so. Also der Albtraum liegt ja eher dort, wer kontrolliert, also bis jetzt geben die Staaten, die immerhin gewählt sind in unseren Breiten, ja, die Führungen dieser Staaten, die haben sozusagen die moralische Kontrolle über den Markt. Ja. Mhm. Die können sagen, das wollen wir nicht am Markt, zum Beispiel jetzt das Gesetz von der EU, dass die KI überwacht wird und gewisse Anwendungen sind bei uns verboten. Ja. Protestieren sofort die Großen aus Amerika und sagen, das ist eine Marktverzerrung und so weiter. Ja. Mhm. Wenn der Staat selber quasi zum Marktteilnehmer herunterkommt, ja, dann gibt es überhaupt keine Kontrolle mehr. Und das ist eher ein Albtraum, weil, wie soll ich sagen, Ethik und Markt sind nicht befreundet. Mhm. Ja. Im Markt geht es ums Gewinnen und die Ethik hat einen völlig anderen Ansatz. Ne? Ja, ja. Und das sind so die Überlegungen, in diesem Felde bewege ich mich. Ohne dass ich, also Maschinenstürmerei ist das Blödeste, was wir machen, das entwickelt sich einfach so. Ne?
Ja. Nein, ich habe einige Ihrer Essays in letzter Zeit auch gelesen, auch deshalb, ich habe selbst das Essay-Schreiben für mich als etwas entdeckt, auch vor kurzem eigentlich erst, und finde es auch einen wahnsinnig spannenden Zugang und in Ihrem Fall finde ich sehr erfrischend, wie unideologisch im positivsten Sinne sie an die Dinge herangehen, ja, und die Dinge auch beschreiben. Ja, weil vieles rundherum, aber ich finde auch genau deshalb ist halt auch heute eine sehr spannende Zeit, um sich so nachdenkend, essayistisch eigentlich, um ein bisschen Gedanken über die Welt zu machen, und sich selbst. Also bei mir ist es auch so, dass es dann für mich selbst ein bisschen klarer wird, wenn ich mich.
Ah ja, sicher, Selbstverklarung und Selbstvergewisserung ist natürlich ein starker Antrieb, aber. Weil Sie Ideologie sagen, es gibt unheimlich viel Bemühungen in unserer Welt, wo die Leute sich nicht klar sind, dass sie ideologisch vorprogrammiert sind. Also, mhm. Und sie glauben dann, sie haben Lösungen. Mhm. Und es sind natürlich Lösungen, ja, aber ja. Eben im Sinne einer gewissen Spielregel.
Ja, ja. Und na, das ist ein großes Thema auch für mich. Ja. Also die Ideologie, nicht nur jetzt die groben, großen politischen Ideologien, sondern die Alltagsideologie. Ich nenne sie Granularideologien, sogar kleine Partikelchen, ja, die uns umschwirren und die in den letzten 10, 20 Jahren so Überhand genommen haben in unserer Gesellschaft, finde ich auch. Und die bewirken ja auch vieles von dem Unheil. Und als Generator. Sozusagen, als Spreader sind Social-Media-Kanäle da. Ja. Jeder Unsinn, das hat man in der Pandemie gemerkt, wie schnell sich das verbreitet. Ja. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ein Donald Trump gar nicht denkbar wäre, ohne die vielen Gegenmeinungen und Gegenstimmen, die da permanent auf Social Media agieren und ihm eigentlich jedes Mal mit jeder Erwähnung füttern sie den Algorithmus, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er gar nicht manipuliert ist. Ja, der Algorithmus kann ja gar nicht anders als einen permanent Trump vorschlagen. Ja. Und die Menschen finden natürlich, von 10 findet immer einer, dass das vielleicht eh nicht so blöd ist.
Ja, bei Trump würde ich schon sagen, also ich habe in meinem Leben circa 2 Jahre in Amerika gelebt mit Abständen. Mhm. Ja. Ein faschistisches Amerika war mir ungefähr seit 30 Jahren vorstellbar. Ja, also ein Amerika, das vom Rechtsstaat wegbiegt und so wie der Trump es jetzt anlegt, ne, der kümmert sich ja überhaupt nicht ums Recht. Ne. Also wenn er könnte, würde er die Gerichte abschaffen, glaube ich. Ne. Also die Tendenzen waren also schon relativ früh erkennbar eigentlich, dass sowas denkbar ist dort. Ja. Also insofern überrascht hat mich das eigentlich nicht, dass er so ein krasses Programm wie jetzt gefahren wird, also mit diesen Zöllen und so.
Das hat Sie nicht überrascht?
Nein, das hat mich schon überrascht, weil das natürlich insofern auch für Hate America aufkommen wird. Natürlich. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher, wie soll ich sagen, da geht es ja nicht nur um Ökonomie, sondern auch um Vertrauen und das bringt die Menschen dazu, dass dann Anti-Amerikanismus sicher aufkommen wird, der eh latent in Europa existiert und auch anderswo natürlich. Also das nimmt er ja auch im Kauf, aber schauen wir mal, wie jetzt diese sogenannten Verhandlungen ausschauen werden.
Ja, also was mich überrascht hat, was ich nicht kommen habe sehen, ist der Grad an Wahnsinn, der da überall durchschaut, oder? Und auch, dass es dann wirklich möglich wird, in einem doch, nämlich nicht doch, sondern in dem demokratischen Vorzeigestaat, dass da plötzlich einer mit seiner Gruppe, die da natürlich dahinter steht und die ihn wahrscheinlich ja sowieso halb kontrollieren, das sind alles Dinge, dass das möglich wird, da so viel abzuschaffen. Aber ich habe dann bei Amerika immer so das Gefühl, weil ich eigentlich mit dieser amerikanischen Kultur aufgewachsen bin und ob es jetzt Musik ist, ob es die Filme sind, ob es die Literatur auch ist, die waren ein sehr erfrischender Gegenpol für mich seit meines Lebens zu dem, was ich hier kennengelernt habe. Und da denke ich mir, da muss es so viele starke Stimmen geben. Also es kann nicht sein, dass der Typ da jetzt alles umdreht. Das ist so meine erste Hoffnung. Und meine zweite ist dann vielleicht kommt dann wirklich eine stärkere Demokratie raus, eine Demokratie tatsächlich des 21. Jahrhunderts, weil jetzt gehen wir ja zurück ins, ich weiß es nicht, ja, ins 19.
Na, ich glaube, die Hauptproblematik für Trump wird sein, dass unheimlich viele Leute ihre Altersversorgung in Aktien haben und wenn die Aktien jetzt so ruiniert werden, das trifft ja nicht nur in den Zeitungen, schreiben sie immer, dass die Milliardäre verlieren jetzt irgendwie. Ja, ja. Die haben keine Probleme, ja, die beiteln sie ab und so weiter.
Die warten, bis die Aktienkurse tief sind, kaufen und dann geht's um wieder. Ein paar Milliarden und sind übermorgen
sind wieder oben.
Um ein paar 100%
dann. Ja, während die normalen Leute, also wie irgendwie irgendein kleiner Angestellter oder was, der hat normalerweise eine Altersversorgung oder er hat Aktien gekauft, damit sein Sohn studieren kann, damit das bezahlt werden kann und so. Also diese Leute trifft es, und das sind Millionen natürlich von Menschen, ob die nicht jetzt aufwachen und sagen, das ist doch nicht unser Präsident. Also das könnte man eher vorstellen. Höre auch von meinen Freunden aus Amerika solche Stimmen natürlich.
Ja. Ja, eben, und da vertraue ich jetzt ein bisschen an etwas, wo ich selbst nicht mehr weiß, weil ich denke mir auch, wenn wir jetzt zu dem Thema Social Media kommen und überhaupt die digitale Revolution. im Kern trägt die digitale Revolution ja eigentlich eine wunderbare Idee, hat sie in sich, nämlich eine wirkliche Demokratie.
Ja.
Zurzeit kommt mir vor, kriechen wir so durchs digitale Mittelalter und kennen uns nicht aus. Ja? Mhm. Und wenn es mal zum Punkt kommt, wo man mit diesen Dingen anders, vernünftiger, klüger umgehen lernt, dann könnte vielleicht die Chance da sein für eine ganz andere Form, vielleicht einer positiven Demokratie. Ja, ich sehe es bei Kindern manchmal, die lernen schon sehr viel und haben schon wieder einen anderen Blick drauf. Wie verbreitet das jetzt ist, ist natürlich die große Frage. Aber es wäre zu wünschen, dass sich vielleicht doch was Positives rausschaut.
Ja, da bin ich nicht so optimistisch. Ja. Und zwar deshalb, weil die asymmetrische Vermögensverteilung, ja, das hat einen Grad angenommen, der, Sie kennen ja die ganzen Themen, Wohnungsproblematik, ja, die jungen Leute, wenn es nicht die Eltern reich sind oder in einer Wohnung kaufen können, müssen bis 50 arbeiten, damit sie überhaupt irgendwo, ja. Ich meine, das sind, oder haben sie in Spanien, war jetzt ein großer Aufmarsch, also ja, Massendemonstrationen, weil die Wohnungen einfach unerschwinglich sind. Ja. Da gibt es viele solche Probleme.
Ja, aber das ist ja ein strukturelles Problem, wo ich mir dann manchmal denke, Beispiel Wohnungen, ja, da gibt es dann unglaublich reiche Menschen, die haben so viel Geld, die haben dann irgendwen angestellt und sagt, du halt damit, oder? Ja. Und der sagt dann, naja, kauf mal halt Wohnungen drunter. Und dann wird das alles aufgekauft, das wird alles hochgepusht, die haben auch kein Problem, das 2-3-4-fache dafür zu bezahlen, aber irgendwann kollabiert ja das System in der einen oder anderen Form. Es kommt zur Revolution, es kommt zum kompletten Kollaps.
Das ist eher, was ich sehe, also dass das hinterliegende Problem ist diese asymmetrische Verteilung und also was sich da zusammenbraut im Hintergrund. Ja? Also ich bin jetzt kein Revolutionsprediger oder Verkünder, aber dass das zu unglaublichen Verwerfungen führen wird, wenn das nicht irgendwie kommt, das ist eindeutig.
Also Verwerfungen wird es geben.
Das wird es geben und wie die dann ausschauen, da bin ich wahrscheinlich schon upstairs oder downstairs, aber da braut sich sicher was zusammen, wenn nicht vorher. Und gerade in Österreich ist Eigentum ist wirklich die heilige Kuh. Also darf man, da glaubt jeder Häuselbauer, man will ihm sozusagen den Kloschlüssel wegnehmen. Also da kann keine Partei, kann hier irgendwie. Aber im Hintergrund staut sich natürlich viele Probleme zusammen. Oder jetzt bei unserer Budgetlage, ohne, man hätte können ein nationales Opfer auf 3 Jahre machen zum Beispiel und die wirklich reichen Leute zur Kasse bieten, die hätten sicher nichts dagegen gehabt, weil die wollen ja auch gerne in Österreich leben, weil hier einfach sozialer Frieden eigentlich momentan herrscht und man auf die Straßen gehen kann, auch um Mitternacht, das sind ja lauter riesige Bonuspunkte. Ja. Oder man muss die Kinder nicht ständig mit Bodyguards in die Schule schicken, weil sie entführt werden. Also diese ewig an die Wandmalerei, die Reichen verlassen sofort das Land, wenn man irgendwas von ihnen will, das ist ein Märchen
natürlich. Ja, ich höre das auch immer, ja, die sagen dann, ja, die gehen jetzt alle nach Italien, weil die Meloni bietet ihnen ja die großartigen Möglichkeiten etc. Ja.
Also der Karl Schwarzenberg hat gesagt, das ist ein Blödsinn, ja, also wirklich.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich meine, was wir sehen, und vielleicht kann ich da jetzt wieder ein bisschen kurz auch zur Literatur zurückkommen, ganz allgemein, in Zeiten wie den jetzigen, das sind doch auch große Chancen wiederum für die Literatur, für ein literarisches Denken, für ein essayistisches Denken, sich eigentlich tatsächlich neue Gedanken machen. Ich habe auch in den letzten Jahren oft das Gefühl gehabt, alles ist so träge, in der Literatur, auch in der Theorie, alle wiederholen nur und variieren irgendetwas und es wird eigentlich nur mehr verwendet, um zu performen, ja, um irgendetwas darzustellen, aber es gibt keinen aufrichtigen Wunsch nach neuen Formulierungen, nach neuen Erkenntnissen, nach neuen Wegen und Theorien und möglicherweise ist das jetzt der Punkt, wo man anfangen kann und vielleicht ist dann wieder Literatur etwas, das essayistische Denken, das philosophische Denken, wo man vielleicht eine Chance hat, Neues zu formulieren. So sehe ich es ein bisschen. Ich versuche es zumindest heute. Wenn Sie mich morgen fragen, bin ich eh wieder ganz pessimistisch. Aber, ja.
Nee, also ich bin da insofern bei Ihnen, der große Vorteil der Literatur ist schon mit das, dass es ein Low-Budget-Unternehmen ist. Das heißt, Sie brauchen eigentlich nur einen Raum und einen Computer und ein relativ wenig Geld, um eigentlich große Vorschläge machen zu können. Während diese ganze Computerwelt, von der man vorher, die kostet Milliarden und
Ja, selbst dies, aber wenn ich mir das heute überlege, also ich mache seit 30 Jahren auch Musik, ja. Ich brauche halt nicht viel mehr als das und habe ein professionelles Studio. Ich brauche noch einen Raum, in dem es ruhig ist. Ja, das war's.
Ja, aber das ist ein Low-Budget-Betrieb.
Ja, ja,
und das ist ein großer Vorteil. Nicht? Sie können etwas produzieren und können also Einfluss nehmen, ohne dass sie einen riesigen Rückhalt brauchen. Das ist, spricht sicher für die Literatur und für alle diese Formen eben. Das andere ist, also ich glaube, dass ich bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Intellektuellen einfach universalistisch an die Sache herantreten und einfach Erkenntnisse in Ökonomie und so weiter haben.
Ja, nicht sehr beliebt zu sagen, universalistisch
heutzutage. Ja, aber das ist...
Ich bin ganz bei Ihnen, aber das ist schon der erste Punkt,
wo man dann
schon Gegenstimmen trifft.
Ich sage, das ist... Also der Elfenbeinturm ist der schlechteste Aufenthaltsort für die Literatur. In Zeiten wie diesen
sowieso. In Zeiten wie diesen. In 70er Jahren war es anders, oder? Zum Teil.
Naja, da war auch schon der Streit. Also der Handke hat gesagt, ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Ich sage, Peter, es tut mir leid, Peter, für dich.
Ja. Schon, aber der Erfolg hat ihm jetzt, wenn man es so betrachtet, irgendwie...
Naja, der Erfolg
kann... Das wäre halt so nimm, oder weiß es nicht, keine Ahnung, ist ein anderer.
Na, beim Erfolg muss man ein bisschen langfristiger ansetzen, ja. Also ich habe schon so viele Sachen gesehen, die oben waren und die dann, wo, wenn ich ihnen verschiedene Sachen würde, sie sagen, das habe ich noch nie gehört.
Langfristiger im Sinne von Jahrhunderten, oder?
Nee, schon in meiner bescheidenen Lebenszeit ist diese ganze linke Literatur wie Klassenliebe und so weiter, das lest kein Mensch. Wer lest heute von der, wenn die Meinhof nicht dann zu RAF gegangen wäre, Bambule von der Bader Meinhof, würde, glaube ich, heute nur mehr Literaturforscher.
Ja. Nein, ich bin manchmal auch fasziniert gewesen, wenn ich in Vorlesungen gesessen bin, früher germanistisch studiert, Namen aus den 20ern oder so, ja. Noch nie davon gehört. Die Autoren haben aber damals, ich weiß nicht, Hunderttausende von Büchern verkauft.
Und deshalb muss ich sagen, es ziemt für den Künstler überhaupt, dass er sich von dem Tageserfolg, Ebner Eschenbach hat so schön gesagt, Ruhm ist zählt nichts. Ja. Und es ist richtig, insofern, du hängst ja ab von der, ob das für die Menschen, die dann zu diesem Zeitpunkt leben, irgendwie von Nutzen ist, einen Sinn für sie macht. Ja. Und das kann man nicht kalkulieren, Gott sei Dank. Ja. Also mach das, was du glaubst, was du machen musst und dann das andere, wie das angenommen wird. Ich selber habe erlebt, das habe ich am Anfang gesagt, meine frühen Bücher, also zum Beispiel Entwurf für eine Welt ohne Menschen, ist völlig verrissen worden, also total. Ja. Mir war das egal. Ja. Also ich war mit meinem Text okay, besser kann ich es nicht machen. Ja. Fertig, und jetzt mittlerweile ist es so wie ein Klassiker quasi. Mhm. Also man erlebt selbst in dieser kurzen Spanne schon ein Auf und Ab von...
Ja, ich habe mich auch immer gewundert, Elias Canetti beispielsweise, den ich sehr schätze, der hat die Blendung geschrieben, ich weiß nicht, ich glaube 20 Jahre später ist sie dann noch einmal in einer Neuauflage ein bisschen besser verkauft worden. Und
die ich studiert habe, hat zum Beispiel in Österreich kein Ludwig Wittgenstein, also an der Uni, nicht. Mhm. Der ist kursiert im Untergrund quasi und war aber in Amerika und in England natürlich absolut als einer der wichtigsten Philosophen. Mhm. Jetzt momentan ist der Stern von Wittgenstein wieder leicht im Sinken und so geht es halt. Mhm. Also, und dagegen musst du dich als Künstler, also imprägnieren ist schon viel zu stark gesagt, I don't mind. Ja,
ich mein, ja, wenn man es, also zum, auch da gibt es schon einen Unterschied zum heute. Also wo es so wichtig ist, dass man permanent präsent ist, dass man praktisch, man müsste ja eigentlich jeden Tag einen Text auf den Social Media veröffentlichen, damit man überhaupt nur irgendwie im Gespräch
bleibt. Ja, aber sorry, das wird wahrscheinlich auf die Puste gehen, um es einmal so zu sagen. Nee, das ist...
Man tut es dann halt über Meinungen und
die Sachen Brauchbarkeit und von den Sachen... Ich meine, ich glaube nicht, dass sich der Euripides Gedanken gemacht hat, ob er in 1000 Jahren noch... Also wir lachen jetzt beide drüber und das gilt aber für heute genauso.
Ja, aber irgendwann ist das halt natürlich auch so, was weiß ich, da gibt es dann den zu Recht in Frage gestellten Geniebegriff. Ja, die Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts, die halt, oder auch ein Thomas Mann, der zeitlebens nur fürs
nächste
Jahrtausend geschrieben hat. Aber ja... Das ist ja auch, das ist dann wieder Haltung, die heute vollkommen, also kenne ich jetzt, glaube ich, fast niemanden, wo ich jetzt sage.
Naja, die Dummheit von diesem, das grassiert nach wie vor. Mir hat gerade jemand jetzt einen Text geschickt, der, also die Künstler sollen im Supermarkt die Waren umordnen und das ist dann ein Ready-Made, das größte okay. Ready-Made.
Ja.
Und ich sage dann, ja, wieso können das nicht normale Arbeiter umschlichten? Mhm. Und ja, Künstler sind da was Besonderes. Mhm. Also das ist so lieb. Ja. Also der Beethoven-Schädel am Klavier aus Bronze, ne? Das ist immer noch. Ich glaube, das geistert nach wie vor.
Ja, das ist eh auch so ein Themenpunkt, den ich mir notiert habe. Die Literatur, die Avantgarde, die Postmoderne.
Mhm.
Ich bin ja eigentlich, muss ich wirklich sagen, mit der Avantgarde, mit der österreichischen sozialisiert worden, als 15, 14, 15, 16-Jähriger. Mhm. Ich glaube, es war Bert Brecht, es war Thomas Bernhard und dann war aber schon Konrad Beyer, die ganze Wiener Gruppe. Okay. Und mit dem bin ich aufgewachsen eigentlich und habe meine ganzen 20er und Teile meiner 30er auch damit verbracht eigentlich.
Mhm.
Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was wäre eine Avantgarde heute? Weil ich sehe zum Beispiel heute, dann sehe ich ja Avantgarde, aber das ist eine, die eigentlich kopiert und variiert und wiederholt. Was eigentlich in den 50er und 60ern wirklich frisch und neu war, ist halt jetzt
wieder abklatscht. Irgendwas, Kochrezepte.
Eben, weil Sie gesagt haben, da schickt man halt Menschen in den Supermarkt. Das geht ein bisschen mit
der Geschichte. Das ist ein Blödsinn, ja. Na, also ich glaube... Mein Gott, wie soll man das... Ich habe einen Aufsatz sogar über das Ganze geschrieben, die Kunst, die Kultur oder Kunst der Zukunft.
Mhm.
Also alles, was rein ästhetisch daherkommt, wird sofort von der Werbung und so weiter, also wie auch die Wiener Gruppe.
Ja.
Jedes Plakat hat ein Wortspiel halt. Auf und jeden so Mistkübel hat man jetzt Wiener Gruppe eigentlich, nicht? In Wien. Also mit dem, wer so antritt, landet auf einen weißen Leiberl. Das bringt gar nichts. Deshalb habe ich ja diesen universalistischen Ansatz hochgehalten.
Das ist mir aufgefallen.
Ja? Also, dass man sich ganz breit aufstellt und auf der breiten Front vorgeht. Ja?
Mhm.
Und nicht glaubt, man kann, also als, ich sage immer Künstler mit I, das ist vollkommen.
Mhm.
Das wird weiter gepflegt, natürlich in gewissen Kreisen werden, das ist logisch. So wie es in Japan gibt es Leute, die schreiben Haikus, ne? Da gibt es eigene Haiku-Vereine, die treffen sie und lesen sie das.
Das ist so.
Man kann sich vorstellen, wie das ausschaut.
Ja.
Also alles Gute, es ist schön, ist ein guter Zeitvertreib, aber ich glaube... Man ist gut beraten, wenn man sich einfach umschaut und lernt, also von allen möglichen, also das ist mein Ansatz. Ja.
Mhm.
Also ich habe ja Gott sei Dank Jus und ich habe Nationalökonomie sowieso studiert auch, ne, und habe mein ganzes Leben umgeben, immer mit Leuten, die was anderes gemacht haben.
Mhm.
Also mir ist es viel zu fad, mit irgendwelchen Dichter jetzt wieder, ich meine, ich kenne natürlich etliche und habe es gern, sind Freunde von mir, aber wichtig ist, dass man sie eben, Soziologie oder eben diese ganze Komplexitätsforschung zum Beispiel interessiert mich jetzt sehr und auch kenne ich auch Leute. Oder Politikwissenschaft, Historiker natürlich, weil historische Ableitung wichtig ist. Du kannst ja die Gegenwart nur verstehen, wenn du weißt, wo das herkommt. Ne? Also deshalb Geschichte, ne? Und diskutieren mit solchen Leuten.
Ne? Ja, aber das ist auch so ein Ansatz bei mir zu sagen, okay, wie verstehe ich das heute durch meine persönliche, aber auch durch die allgemeine Brille dessen, was ich vor 20, 30, 40 Jahren kennengelernt habe.
Ja.
Was bedeutet mir diese Avantgarde, mit der ich so stark sozialisiert
wurde? Ja, sonst versteht man ja gar nicht, wo man...
Was ist die Postmoderne als Philosophie, die ich auch eine Zeit lang oder sehr lange Zeit interessant gefunden habe, wo ich aber heute auch sehr viele Schwierigkeiten sehe, vor allem wenn wir uns politische Entwicklungen ansehen und so weiter, wenn wir uns Fragen stellen, was ist jetzt die Wirklichkeit, was ist die Realität, was ist Fakt und Fiktion?
Ja, das ist da müssten wir jetzt dann einen eigenen Podcast machen, wenn wir da ein...
Ich habe da ein paar Fragen diesbezüglich auch noch.
Ja?
Fakt und Fiktion in Kunst und Leben. Sie haben ja das Buch geschrieben, Das wunderbare Leben, Wahrheit und Dichtung als Untertitel.
Ja.
Und da beschreiben Sie ja natürlich Ihr Ausschnitte aus Ihrem Leben.
Mhm.
Was ist Wahrheit, was ist Fiktion? Was sagt da der Untertitel? Was sollte uns der Untertitel
sagen? Der Untertitel ist eigentlich ein Scherz, nicht? Weil die Wahrheit der Kunst selber ja sozusagen problematisch ist. Ja?
Mhm.
Also das Mir ist natürlich klar, dass man kann wahrscheinlich 20 Bände schreiben und das Leben immer von einer anderen Warte beschreiben. Also es ist sowieso nur ein Näherungsvorgang, ein Vorschlag oder mehr ist einfach nicht drinnen. Ja. Es wird ja, das kann jeder Mensch mit sich selber überprüfen, wenn er schlaflos im Bett liegt und sich denkt, was habe ich damals gemacht, war das ein Blödsinn oder war das gescheit? Und dann sieht er die Ableitungen und dann, also aus diesem Geflecht kommt man da nie raus. Ne? Mhm. Nee, das ist, steht ja auch am Schluss, dass es Stückwerk ist und wer glaubt, er kann mehr, bitte, also nur ran an die Maschine.
Ja. Ja, aber gleichzeitig ist natürlich dieser Ansatz einer, der mir am sinnvollsten zurzeit erscheint, weil wir ja die ganze Zeit damit konfrontiert sind in der realpolitischen Welt, dass Menschen die Wirklichkeit, die Realität nicht anerkennen, sie missachten. Ja, was kann da die Literatur kann ja da eigentlich Vorgaben geben? Und ich habe mir da so viele Dinge oft dazu überlegt. Wenn ich mir oft überlege, in den 70er Jahren, wissen Sie sicher, den Rahmen sprengen, von der Bühne ins Publikum gehen, all diese Dinge. Diese Sachen. Ich bin denen immer ein bisschen skeptisch gegenübergestanden und heute merke ich auch, wieso. Weil wenn man es falsch versteht, und nicht als, sagen wir mal, künstlerisches Modell, als Denkmodell hinstellt, sondern wenn man es bierernst nimmt, wie die Menschen, die das nicht nachvollziehen können, dann entsteht diese Katastrophe in unserer Wirklichkeit, die heute entstanden ist. Insofern sind viele dieser Dinge für mich auch unschuldige, aber doch Vorreiter einer politischen Entwicklung, die nicht so positiv ist, ne?
Ja, wie soll ich das formulieren? Nehmen wir als Beispiel sagen wir, die Merce Cunningham, die Ballettleute. Mhm. Ne? Das ist historisch ganz klar gegen das klassische Ballett gerichtet und ist der Versuch, eine demokratische Form zu finden. Mhm. Historisch ganz klar, dass man, wenn man das verabsolutiert, dann kommt man auf die falsche Richtung. Ja? Mhm. Also ich bin dafür eine Koexistenz. Ja? Also das ist eine Form. Ich bin den Cunningham dankbar, dass er gesagt hat, okay, wir machen einen offenen Raum, die Bedeutungen stellen sich ein und verändern sich ständig. Mhm. Ja. Während das klassische Ballett, da sitzt die Aristokratie und vor und tanzt wunderschöne Dame irgendwelche Sachen, irgendwelche Märchen vor. Und das ist genauso legitim wie der Cunningham. Ja.
Ja.
Also wie soll ich das formulieren? Es gibt eben kein universelles Waschrezept. Ja? Mhm. Also deshalb bin ich immer für die historische Ableitung. Und dann, wenn ich mir jetzt in der Gegenwart umschaue, ja, da muss ich überlegen. Also Dichten à la Kickl geht ja auch. Nicht? Also, ich mein,
weiß ich gar nicht.
Ja, der hat auch von der Wiener Gruppe.
Da,
das ist Wiener Gruppe. Ja. Das sind diese Mistkübelsprüche. Ja. Also das hat er ja von dort gelernt. Ja. Ja. Man sieht also, wenn der Rühm das Klavier zertrümmert, das ist okay damals, aber heute steht das in einem anderen Licht natürlich.
Ja, ja.
Also wenn heute jemand einen Flügel zusammenhaut irgendwo auf einer Bühne.
Oder E-Gitarre anzündet oder so.
Na, das könnte ich mir vorstellen, dass irgendein FPÖler einen Flügel zusammenhaut, weil er diese Kultur hasst, diese sogenannte Leitkultur. Mhm. Ja?
Ja, also was mir da immer auffällt ist und was mich so ärgert, weil es eigentlich Dinge sind, die von denen ich immer, also Begriffe, von denen ich immer sehr viel gehalten habe. Ironie, Sarkasmus.
Ja.
Diese Dinge, das ist heute fast unmöglich, weil es einfach sowas von missbraucht wird. Das ist ein gutes Beispiel. Ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, ein österreichischer Kabarettist. Mhm. Das ist ein Kabarettist. Und ich finde, ein Kabarettist, der ein professioneller Kabarettist ist, darf das. Ja, der darf praktisch fast alles im Rahmen seiner Kunst. Wenn er Politiker wird, ist was anderes. Ja? Mhm. Wenn dann aber ein FPÖ-Politiker daherkommt und weil er vom Kabarettisten verarscht wurde, in Ausübung seiner Profession jetzt auch so beginnt, den zu verunglimpfen, dann ist es eine eindeutige Verunglimpfung. Und da diese Trennlinie würde ich schon sehr gerne ziehen, aber die kann man halt auch nicht ziehen, wenn man sagt, Kunst ist Leben und Leben Kunst oder so. Und da ist so ein ideologischer Keil plötzlich drin.
Ja, das würde ich überhaupt nicht sagen. Würde die Kunst völlig vom Leben abheben, nicht?
Also ja. Sie auch?
Ja, völlig.
Ich mache es, nicht völlig, aber doch. Also in Ansätzen muss man das natürlich machen.
Das Leben ist ja tausendmal überlegen der Kunst.
Ist ja doch auch ein alter avantgardistischer Anspruch, ne? In manchen Bereichen oder in manchen Entwicklungen.
Kunst ist eine Bemühung, ja, eine menschliche Bemühung nach gewissen Regeln und so weiter, zum Teil atavistischen Regeln von Klängen und so weiter, das ist ja alles kodiert meistens, nicht? Und zwar vielleicht schon im Barock oder noch früher, was da mitläuft. Ja. Nee, also das, na, das, also, gegens Leben antreten, also das, mhm. Nein, das haben diese Leute mal vor sich, die in die 20er Jahre in der Sowjetunion, ne, die Zukunft ist unser einziges Ziel, ne, das heißt zum Beispiel, ne, das ist ein Spruch, muss eigentlich drüber lachen, ne. No, na, die Zukunft ist immer das Ziel, weil es rennt halt immer, ob ich will oder nicht, dorthin, ja. Aber das wurde damals ausgesprochen im Sinne, dass man das beherrschen wird. Mhm. Ja, und nee, also das ist, ja, also
ja.
Gewisse, ja, wie soll ich sagen, Bescheidenheit kann man ja heute auch nicht mehr sagen. Oder, alle diese Worte sind ja irgendwie historisch. Barmherzigkeit, das kann alles abgesunkenes Wort, gut, muss man direkt erklären, was man da meint.
Ja.
Na, aber
ja.
Da müssten wir ein längeres Seminar, also wie trennt man die Kunst vom Leben ab?
Aber es sind interessante Punkte. Also ich denke mal, gerade heute kann man sich all diese Dinge fragen und möglichst vorurteilsfrei und ideologiefrei herangehen und mal schauen, was bedeutet, was soll
was das bedeutet jetzt
überhaupt? Das, und nicht gleich von vornherein bestimmte Richtung einschlagen. Also die Art von Kunst, egal ob das jetzt in der Literatur ist oder auch in der Musik, mir sind die Musiker und die Komponisten und Komponistinnen am liebsten, die wirklich sich nicht scheuen, auch die konventionelleren Dinge eigentlich ernst zu nehmen und sie auszuüben, genauso wie das Sperrigste, das Avantgardistische.
Ja, bei der Musik kann ich nicht so mitreden, also ich habe gerne, was ich den Guido Krämer zum Beispiel in Lockenhaus. Ne?
Ja, ja, war ich oft, habe ich sehr.
Das super ist ein gefunden. Guter Mann für mich. Ne? Ja. Der spielt sozusagen, der opfert sich eigentlich fürs Werk. Ne? Also ja. Der mit seiner ganzen Persönlichkeit geht.
Da habe ich auch immer gut gefunden. Also zu guter der Zeit Mann. Auch noch, als er selbst geleitet hat, war ich.
Na, er spielt ja jetzt immer, auch im Sommer noch? Jetzt ja. auch wieder. Aber ja. hat er wieder ein Konzert gesagt, jetzt sind wir immer dort. Ne? Mhm. Während andere Leute, also was ich, der Schiff, geht mir nur auf die Nerven. Ja, sorry to say, der kann natürlich herrlich spielen und ist ein analytischer Denker und weiß genau, wie lang ein Stück und wie die Teile zusammenhängen und so, also analytisch großartig, aber...
Ja, ja, sehe ich so ähnlich auch, ja, tatsächlich. Ich habe noch zwei Themenpunkte, Reisen, Sie haben ja auch schon erwähnt, Sie reisen sehr gern, sehr viel, ich glaube, es steht auch bei Ihnen irgendwo in einer Biografie, habe ich sehr schön formuliert gefunden, Leben in Wien und... Auf Reisen oder so?
Ja, bin ich meistens.
Also reisen Sie immer noch so viel? Oder?
Ja, ich war gerade jetzt 2 Monate in Indonesien und dann Indien voriges Jahr. Und also jetzt, das gehört eigentlich auch zum Lernprogramm. Was ich gelernt habe, ist, dass ich die europäische Situation viel besser beurteilen kann, wenn ich es von außen sehe. Also die Überheblichkeit der Europäer, das postkoloniale System, das nach wie vor besteht und so weiter. Und auch der Übermut der Europäer, der durch nichts gerechtfertigt ist, real. Ja.
Also es tut auch gut,
wenn Sie mal
wegkommen aus Österreich.
Man kann das einschätzen. Nicht? Also zum Beispiel die Digitalisierung ist in Ländern wie Indien oder China, China auch natürlich, aber auch Indien natürlich. Dagegen sind wir 10 Jahre hinten.
Ja, ja, ich weiß. Ja.
Und das wird uns sehr schlecht tun, also ehrlich gesagt. Wie in vielen anderen Sektoren. Ja,
ja, ich muss sagen, ich reise auch sehr gerne, aber bei mir ist es so, ich habe es am liebsten, wenn ich auch was tun kann, also wenn ich zum Beispiel jetzt auftreten kann. Und
ist auch bei mir immer der Vorwand.
Und das ist, das, dann ist super. So, nur als Tourist denke ich mir dann oft, da frage ich mich sehr schnell, was mache ich da oder so.
Na, das war ja, also in Indonesien ist ein Buch von mir rausgekommen und da bin ich dann, habe ich alle möglichen guten Universitäten natürlich Lesungen gehabt und da kommen dann, was ich, 200-300 Leute, weil so selten jemand hinkommt. Und da lernt man natürlich über die Gesellschaft und genauso in Indien. Also ich reisen im Sinne, dass ich mir als Urlauber ein Ticket kaufe, kommt bei mir überhaupt nie vor. Ja. Also selbst wenn ich nach Dresden fahre, da treffe ich dann wieder Leute, die ich dort kenne und bespreche irgendwas, wie ein Buch herausgegeben werden könnte oder und so weiter. Also das ist immer irgend verbunden mit Projekt.
Ich habe auch gelesen, Sie waren länger in Japan. Haben auch unterrichtet da?
Japan unterrichtet,
richtig,
ja.
Okay.
Ja, wie, an der
da,
Uni.
Wie lange waren Sie dann?
Japan war, glaube ich, ein halbes Jahr. Und weil wir dann in Japan waren, sind wir dann nach Fidschi, wo ich immer schon hin wollte, aber das war auch kein Urlaub, sondern es war so ein, wie schaut so ein Land aus, ja, das keine Industrie hat, das völlig abhängt vom Tourismus und vom Weltmarkt natürlich auch, von ihren paar Produkten, also Zucker verkaufen sie ja nicht und Kopra, nicht, also die Kokosnuss innen, Kokosfett eigentlich. Ja. Wie leben diese Leute und so, also das, ja, und wenn ich dann eben so Positionen wie die Europäer jetzt zum Beispiel eben diesen unseligen Ukraine-Krieg eingenommen haben, die war so wirklichkeitsfern von Haus aus, ja. Oder jetzt dem Trump gegenüber, das war völlig absehbar, die Strategie muss schon als Plan B da sein, wie begegnet man dem? Heute treffen sie sich und überlegen sie Gegenmaßnahmen. Das muss man sich einmal vorstellen.
Eigentlich schon, selbst als unbeleckter Mensch hat man schon von einem Dreivierteljahr sagen können, weil eigentlich sollten wir uns was überlegen. Also
in der Schublade muss da schon drinnen sein.
Ja, ja, ja. Also, na, wer weiß, vielleicht ist es eh so und sie kommunizieren es nicht nach außen.
Ich ja, aber das ist also, früher hat man gesagt, Lieb mit IA, ja, nicht geschrieben. Ja. Nicht? Also, und solche Punkte fallen da natürlich auf. Oder Umweltproblematik in Indien zum Beispiel, nicht entsetzlich. Nicht? Der Modi sagt, bis 70 sind wir. Okay, das ist so, wie wenn ich sage, naja, ich erzähle dir jetzt ein Märchen, in 70 Jahren wird im Rüffelstoß ein Wald sein, wo wahrscheinlich Tiere herumlaufen. Das hat überhaupt kein
Wenn Real. Vieles schief geht, wird es vielleicht so sein. Ich weiß gar
nicht. Also, solche Sachen lernt man halt, wenn man viel herumkommt und mit allen möglichen Leuten. Oder eben zum Beispiel unser Diskurs hier jetzt wäre in Indonesien mit irgendeinem Intellektuellen völlig unmöglich, weil die Leute sich mit völlig was anderem beschäftigen.
Ja, also ich habe da auch wieder, zum Beispiel, ich war ja mit der Schule für Dichtung mit dem Ida Hintze vor langer Zeit in Kurduka in Indonesien. Und ich habe es damals super gefunden, es waren aber wirklich noch andere Zeiten, muss ich sagen. Da gab es das Theater Utan Kayu, hat das geheißen, von der Ayutami, die auch mal hier war. Und das war super, weil die haben in Jakarta ein eigenes Zentrum gehabt mit Radiostation, Theater, Galerie, waren extrem politisch. Und das hat für mich, ich habe es gesagt, es hat für mich sowas gehabt wie Andy Warhol und die Factory. Ja, so eine richtige Kraft war da dahinter. Ich glaube, seitdem hat sich auch politisch sehr viel noch einmal extrem geändert und ist noch einmal sehr, sehr zum Schlimmen worden.
Zum Schlimmen,
zum Beispiel, aber eben, das habe ich super gefunden. Und auch interessant zu sehen, wie dann die Entwicklungen anderswo sind. Aber auch hier wieder gibt es so seltsame Dinge, weil Sie auch den Begriff Postkolonialismus genannt haben. Das ist ja auch jetzt ein Begriff, was sehr schwierig ist, damit umzugehen manchmal, denke ich mal gerade jetzt. In den letzten Jahren eigentlich hat der doch auch zwei Seiten gezeigt und die sind auch nicht immer nur super. Ne?
Naja, für mich ist so, dass man muss ja sagen, die Europäer haben über mindestens 500 Jahre dem Erdball versucht aufzudrücken, ihre Vorstellungen, wie alles sein soll.
Na, das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und jetzt, so schnell kommt es nicht, geht das natürlich nicht. Und die Vorstellungen in den 70er Jahren waren ja, dass ein Nord-Süd-Ausgleich gefunden werden muss, damit globaler Frieden möglich ist überhaupt. Dann hat sie, das werden Sie wahrscheinlich nicht wissen, den Doha-Prozess gegeben. Das waren 20-jährige Verhandlungen über Abbau von Zollschranken für die unterentwickelten, also weniger entwickelten Länder, damit sie auch eine Industrie aufbauen können und so weiter. Diese Verhandlungen sind auch gescheitert und eigentlich hat sich der Konflikt immer mehr noch verschärft in der Zeit, meiner Lebenszeit, statt dass eigentlich irgendeine Annäherung. Dann haben sie das nächste, war jetzt dieses Gesetz über Lieferkettengesetz. Man will die Firmen zwingen, damit sie Kinderarbeit und so weiter schließen, ihre Firmen dort. Das führt nur dazu, die schließen das und übermorgen übernimmt es dann ein Chinese oder irgendjemand, dem das vollkommen wurscht ist, ob dort Kinder arbeiten. Statt dass man in die Zivilgesellschaften von Bangladesch und so weiter investiert hat, in die Gewerkschaftsbewegungen, da hätte man können von unten her was aufbauen. Ja? Wirklich.
Ja. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, Unterricht. Sie unterrichten ja in der Schule für Dichtung, jetzt sogar aktuell wieder und auch schon davor sehr, sehr viele Klassen, sowohl analog als auch online. Ja.
Was? Der Lehrmethusalem.
Analog und online, machen Sie beides gleich gern? Oder?
Vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren habe ich noch auch eine Anwesenheitsklasse gehabt. Well, I don't mind.
Also online in letzter Zeit, beides okay, oder?
Ja, für mich also ich, eigentlich mache ich das gern, muss ich sagen, ja. Also man lernt ja was selber dabei natürlich. Ne?
Und Ihre aktuelle Klasse heißt All That Jazz, um ein bisschen auch darauf hinzuweisen,
ja.
Literarische Streiflichter auf eine Stadt werfen. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, was die Idee dahinter
ist. All the Jazz heißt eigentlich der ganze Kram. Ja, das ist ja ein abfälliger Ausdruck.
Okay.
Ja. Und der Witz von der Klasse wäre, dass ich mich entweder anschließe und sage All that Jazz, das heißt, ich betrachte die ganzen Vorfälle sozusagen lauter Kram, oder ich revoltiere dagegen und sage, wir haben nichts anderes als den Kram. I'm sorry. Dieses Spiel ist mir eigentlich vorgeschwebt und zum Teil kommt jetzt, kommt die Klasse, glaube ich, dorthin, dass das so dieses, das lustige Spiel, wie man das anschauen soll. Also den Alltag sozusagen. Wie ist der? Ist das wirklich nur, mein Gott, die Wiederholung von immer denselben? Oder gibt es da Möglichkeiten? Oder auch die sogenannte die Glücksdebatte, ne? Muss der Mensch, also da gibt es ja den alten Streit, nicht? Ist das Glücksstreben das Wichtigste am Mensch sein? In der amerikanischen Verfassung auch, die Pursuit of Happiness. Oder kann man ohne Glück Mensch sein? Ja, ja, also wir sind jetzt, diese Klasse steht jetzt am Anfang und es schaut ganz lustig aus. Also macht Spaß. Ich glaube auch den Leuten, die da mitmachen, haben, also eigentlich sind alle meine Klassen immer sehr gut gelaufen und war immer ja, guter Austausch eigentlich.
Ja. Ja. Vielen Dank, lieber Peter Rose,
ja, nichts für das
zu Gespräch. Ja. Und auch Ihnen zu Hause alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.